Breitband Topic.
Montag beginnt in Deutschland also die sechste Staffel von 24. 24 neue Folgen über 24 Stunden aus dem abenteuergeschwängerten Leben des Antiterroragenten Jack Bauer. 24 Folgen, 24 Stunden. Diese Echtzeit-Dramaturgie hat 24 den Ruf eines revolutionären Serienformats eingebracht. Wenn selbst das Fernsehen fast 70 Jahre nach Eröffnung der ersten kommerziellen Sender noch neue Formate hervorbringt, was kann dann erst das nicht einmal 20-jährige World Wide Web in Sachen Bewegtbilderzählung noch hervorbringen? Was kann es besser machen als das traditionelle Fernsehen? Unser Schwerpunkt heute. Zunächst aber, Vera Linz erklärt noch einmal, warum 24 die Massen vor den Bildschirm lockt.
Hi, I'm Kiefer Sutherland, and I want to thank you again for making 24 one of the most watched shows on television. You are the reason we make 24, and I hope you were thrilled with what we have come up with.
Er ist zurück und rettet die westliche Welt, Jack Bauer. Der Agent der fiktiven Antiterroreinheit CTU wird wieder 24 Stunden am Stück Terroristen jagen und Präsidenten beschützen, zur Faszination der Zuschauer. Nur auf den ersten Blick ist 24 ein ganz normaler Thriller. Denn Bauer ist ein Mann, der permanent auf einem Grat zu wandern scheint. Ständig wird er überrascht von neuen Forderungen und Gefahren, auf die er blitzschnell reagieren muss. Das Besondere an Bauer ist,
dass er zugleich uns allen erfahrbar macht, wie es ist, mit der launischen Göttin Fortuna umzugehen. Und von daher ist er tatsächlich so etwas wie eine mythische Gestalt, die gegen die Macht des Schicksals sich durchsetzt. Und das ist ein Muster, das über die Figur hinausgeht.
Und eben solche die Figuren überragenden Muster seien es, die US-amerikanische Serien so attraktiv machten, meint Dirk Blotner, Medienpsychologe an der Universität Köln. Überpersönlich und universell sind diese Grundsituationen, mit denen der Zuschauer konfrontiert wird. Die Stärke der Muster, sie wirken unbewusst und damit umso stärker. Verantwortlich dafür ist auch die unkonventionelle Umsetzungsform. Rasante Schnitte, Parallelmontagen von verschiedenen Handlungssträngen auf einem Screen, die Bebilderung von Gedanken.
Following takes place between 4 a.m. and 5 a.m.
All das hält den Zuschauer in Atem. Dirk Blotner.
Das sind Techniken der filmischen Darstellung, die die Zuschauer ungemein aktivieren. Also sie können eigentlich gar nicht Couch-Potato sein, sondern sie müssen sich dann aus diesen Puzzlestücken, die ihnen angeboten werden, den Sinn selbst zusammenbauen.
All das erinnert ans Internet. Gelten diese Gestaltungsregeln nicht auch fürs Netz? Sind 24, CSI oder Desperate Housewives etwa schon netzkompatibel?
Ja, die Frage, die reiche ich mal gleich weiter an Stefan Wiedewild, der mir gegenüber sitzt. Heute selbstständiger Film- und Fernsehproduzent. Sie haben früher aber gearbeitet beim ZDF, bei Endemol, die uns Big Brother beschert haben, dann bei MME, eine Produktionsfirma, die jetzt They Call Us Candy Girls entwickelt hat, also eine Webisode, eine Web-Episode, wenn man so will, also eine kleine, kurze, fünfminütige Serie für das Internet, die erste in Deutschland. Wären denn solche Serien, wie wir sie im Fernsehen sehen und die sehr erfolgreich sind, also 24, Desperate Housewives, Lost beispielsweise, könnten die auch im Internet erfolgreich sein?
Die werden sicherlich im Internet nachgeguckt. Also wenn man jetzt 24 verpasst hat im Fernsehen und man hat die Möglichkeit, das im Internet sozusagen die verpasste Folge zu sehen, dann wird man da sicher, das wird sicher funktionieren. Das funktioniert aber auch mit den Mediatheken über irgendwelche anderen Sendungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist das ja sehr weit ausgebaut. Bei internationalen ist es meistens ein Problem mit der mit den Lizenzrechten, aber ansonsten ist das sicherlich der interessanteste Teil. 24 wurde ja mal versucht, ich glaube in der zweiten Staffel auf das Handy zu bringen als Download von Vodafone in Großbritannien. Hat nicht funktioniert, ist aber auch schwierig, weil da meistens dann Kosten, Extrakosten mit verbunden sind und die Leute eigentlich nicht bereit sind, Geld zu zahlen in anderen Medien wie Internet. Im Internet schon gar nicht, Mobile schon eher, aber auch nicht wirklich für Sachen, die man umsonst im Fernsehen gucken kann.
Was müssen denn für Bedingungen erfüllt sein, damit fiktionale Stoffe im Internet oder auf dem Handy funktionieren?
Ich glaube, in erster Linie müssen die Stoffe eine Aktualität haben. Es muss interessant sein, einen Vorsprung zu haben. Also wenn es bei 24 ist, ist es immer wahnsinnig interessant. Das merkt man, die Diskussion bei den Aficionados ist ja auch so, dass sie sagen, ich habe die neue schon irgendwie aus der Videothek oder aus Amerika, die ist ja nicht synchronisiert, aber ich kann sie schon sehen oder sowas. Und diesen Vorsprung zu haben, 10 Minuten vor den anderen zu sein, einen Tag vor den anderen, 24 Stunden vor den anderen zu sein, ja, das ist natürlich irgendwie... Es ist gerade bei solchen Sachen unglaublich interessant, dass man schon weiß, was in der nächsten Folge passiert. Das wäre zum Beispiel etwas, was im Internet oder auch mobile oder so total interessant wäre, wo man sagt, ich kriege einen Vorsprung. Ähnlich fällt es sich mit Fußball zum Beispiel.
Ja, aber auch. Das ist ja auch nur angehängt sozusagen. Das Hauptprodukt ist dann im traditionellen Fernsehen und man kriegt dann sozusagen online irgendwie eine Vorschau geliefert. Aber wie ist das mit so Serien? Ich meine, auch in Deutschland gibt es ja, ich habe es gesagt, der Callers Candy Girls, eine Serie, 4 Mädels im Berliner Nachtleben, jeweils so 5 Minuten lang. Dann gibt es noch so ein anderes Stückchen, eine andere Serie, die nennt sich Moabit Vice, also eine Parodie auf Miami Vice hier aus Berlin, Moabit. Ich habe da mal einen kleinen Dialogausschnitt rausgesucht, den können wir uns mal kurz anhören und dann mal zu gucken, wie die funktionieren.
Moabit Weiß!
Wo hast du das Zeug?
Das geht bis ganz nach oben! Es ist.
Verdammt! Scheiße! Wichser! Hat der Angel gesagt.
Ja, also, 2 Polizisten erwischen einen Kokser im Bundeskanzleramt und vermuten, dass die Spur bis ganz nach oben reicht. Man hat es ein bisschen gehört, ich finde die Dialoge sehr hölzern. Ich finde auch, dass der Callers Candy Girls nicht wirklich funktioniert. Das ist nicht so prickelnd. Was halten Sie von diesen Sachen?
Also Callers Candy Girl ist insofern ein Unterschied zu Moabit Vice, dass Moabit Vice über so ein Subkultur-Ding irgendwie läuft, dass die Leute das irgendwie ganz cool und lustig finden. Die sind auch, wirken auch etwas weniger professionell. Wenn man mal genau hingucken würde, kann ich mir vorstellen, das ein oder andere Urheberrechtsproblem mit dem Originalserie könnten die schon bekommen, ja. Aber das ist denen, glaube ich, auch so ein bisschen egal, wie das im Netz ja sowieso etwas lockerer gesehen wird. Und bei Callers Candy Girls ist es insofern etwas anders, als dass da mit einer enormen Marketingmaschine gearbeitet wurde. Diese Webisode kennen ja mehr Leute, als sie sie gesehen haben. Ja, alle haben schon davon gehört, es gab eine große Release-Party und was weiß ich was. Die Klicks bewegen sich, glaube ich, um die 5 oder 10.000 rum. Also es ist faktisch Blindenfernsehen sozusagen, hätte man beim Fernsehen gesagt. Es wird von niemandem gesehen eigentlich. Und das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Das Problem aber in den meisten Fällen ist immer die Frage, geht es vom Fernsehen ins Internet oder kommt es vom Internet ins Fernsehen rüber? Also in welche Richtung bewegen sich die Stoffe eigentlich oder die Serien eigentlich? Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass sich Sachen aus dem Internet ins Fernsehen bewegen, was ja viele vielleicht hoffen, wenn sie so etwas machen, das ist eher unwahrscheinlich, weil es doch andere Produktionsmethoden sind. Und der zweite Irrtum besteht eben meistens daran, dass man denkt, dass Serien im Internet günstiger zu produzieren sind als im Fernsehen, was einfach nicht stimmt. Wenn es gut aussehen soll, kostet es genauso viel.
Das wollte ich gerade mal fragen, was kostet denn eigentlich so eine 5-minütige Webisode fürs Netz. Ja,
also bei Moabit Vice, glaube ich, ist sie nicht ganz so teuer. Aber da spielen auch viele Freunde und Bekannte mit. Und bei Candy Girls, da sieht man schon, das ist, sagen wir mal so, die haben vielleicht versucht, die Produktionskosten etwas dadurch zu drücken, dass sie so ein paar Dialoglöcher haben. Da kommt man schneller mal auf.
Aber so 1.000 Euro pro Minute, 1000, ist das so eine Größenordnung?
Sagen wir mal so, als Daumengröße kann man sagen, unter 1.000 Euro die Minute ein neues, fiktionales Bewegtbild oder auch überhaupt neues, gutes Programm zu produzieren, ist extrem schwer.
Und kommt das wieder rein durch Werbung?
Ja, das ist ja beim Internet die Frage, wenn man die Leute mal fragt, die IPTV und so weiter, wie die Businessmodelle eigentlich aussehen. Außer Klicks und Banner kommt da bis heute nicht viel. Keiner will bezahlen dafür. Also man kann die Jungs von Videoload auch mal fragen, wie die eigentlich ihr Ding finanzieren. Da geht es zum ganz großen Teil darum, erstmal dabei zu sein, um den Anschluss nicht zu verpassen. Den, der da wirklich schwarze Zahlen schreibt, den würde ich gerne mal sprechen.
Alles klar, das war Stefan Wiedewild. Vielen Dank fürs Kommen, freier Film- und Fernsehproduzent.